Allerdings hatte ich schon öfters die Situation, dass Patienten in einer derartig schwierigen, für sie schwierigen Situation waren, wo sie an ihre Grenzen gekommen sind, die Aggression auszuhalten, die sie gegen eine andere Person verspürt hatten, und dann allzu bereit waren, diese Aggression auch gegen sich selbst zu richten.
Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken. Und wir sind heute in der Asklepios Klinik für psychische Gesundheit in Langen und sprechen mit Herrn Dr. Klaus Blass, der dort der leitende Oberarzt ist, über Aggression. Und über Aggression im therapeutischen Kontext natürlich hier in unserem Podcast. Und da wollen wir gerne wissen, wie man Aggression definiert, welchen Zweck das aggressive Verhalten durchaus haben kann und wie man dann im therapeutischen Kontext damit sinnvoll umgeht. Ja, und wir besprechen natürlich wie immer, ob es aktuelle Studien und Literatur zu dem Thema gibt. Ja, und Herr Dr. Blass, vielen, vielen Dank, dass wir Sie heute hier besuchen dürfen.
Vielen Dank für die Einladung, dass ich zu dem Thema sprechen darf. Mein Name ist, wie gesagt, Klaus Blass. Ich bin in der Asklepios Klinik in Langen leitender Oberarzt für die Bereiche Tagesklinik, stationsäquivalente Behandlung und psychiatrische Institutsambulanz.
Ja, das sind ja einige Sachen, über die könnten wir natürlich auch alle sprechen, aber heute haben wir ja das Aggressionsthema, deswegen gehe ich da gleich mal voran sozusagen. Und wie würden Sie denn die Aggression erstmal überhaupt definieren, so im psychiatrischen, psychotherapeutischen Kontext?
Ich würde damit anfangen wollen, dass Aggression erstmal vielleicht von dem Wortstamm, von dem lateinischen Wortstamm aus definiert wird in der eigentlichen Grundbedeutung. Im Lateinischen finden wir das Wort aggredi, was tatsächlich in der Grundbedeutung heißt, auf jemanden oder etwas zugehen, einen Vorgang initialisieren, einen Vorgang starten. Und erst in der erweiterten Bedeutung hat es so einen negativen Touch, von wegen, dass man jemand attackiert, eine feindselige Handlung vornimmt.
Ah, das würde ja dann eigentlich heißen, dass es ursprünglich mal eine durchaus auch positive Seite hat, etwas voranzubringen, auf etwas zuzugehen, auf jemanden zuzugehen. Das hört sich ja jetzt erstmal total harmlos an. Also
ja, oder auch positiv, wenn man ein gefasstes Ziel verfolgt, auf ein Ziel sich zubewegt, ist ja durchaus etwas Positives.
Würde dann heißen, Aggressivität oder Aggression im jetzt gesunden Sinne wäre etwas, was man sich auch wünschen würde. Von
durchaus,
den Menschen.
Durchaus.
Okay. Und wann würden Sie dann sagen, jetzt ist es aber doch ein Punkt, dass man die Aggression als etwas Problematisches oder ungesund oder destruktiv einordnen würde?
Ich würde den Unterschied so ziehen, dass wenn ich mit dem zielgerichteten Vorgehen bei mir bleibe, bei meinen Zielen, die ich verfolgen möchte, oder auch bei einer sinnvollen Abgrenzung, die ich vornehmen möchte, dann ist es gesund. Wenn ich aus einem aggressiven Trieb heraus bei dem anderen bin, destruktiv handeln möchte, ihn zerstören möchte, da ist dann natürlich die Grenzüberschreitung gegeben.
Okay, also jetzt war es so, wenn ich bei mir bleibe mit meinem Zielen und meinem Voranschreiten im Sinne eines Aggression, dann ist es gesund, wenn ich mich auch noch abgrenze, ist gesund, aber wenn es dann anfängt, den anderen sozusagen so übergriffig irgendwie anzugehen, dann nicht. Aber es ist ja auch manchmal ein sehr schmaler Grat zwischen, jetzt bin ich im Bereich des anderen, aber wenn mich jemand belästigt, stört, stresst, und ich sage das sehr deutlich, dann kann das ja durchaus auch für den anderen zumindest sich so anfühlen, als wäre es zu viel Aggression.
Es kann durchaus sein. Ich denke, dass auch Aggression sehr individuell wahrgenommen wird, aufgrund auch der Sozialisation, wo man herkommt, welche Erfahrungen man auch gesammelt hat in seiner Ursprungsfamilie, in der Umgebung des Kindergartens, der Schule, wie man überhaupt in früheren Zeiten mit Aggression umgegangen ist, wie man selbst Aggression vielleicht auch erfahren hat.
Mhm. Genau, deswegen ist es ja eine ziemlich weiche Definition. Wann ist es aggressiv? Weil, was weiß ich sag, nein, du gib der Oma nicht das Händchen, ne? Dann bist du ein böses, aggressives Kind. Oder es ist einfach nur eine gesunde Abgrenzung, weil ich da jetzt keine Lust drauf habe. Also das wäre ja schon so ein Erziehungsmodell, wo man sich schon fragt, wo beginnt da die Aggression, ne?
Selbstverständlich. Ich denke, das kann man auch nicht eindeutig definieren, weil es ja immer auch von der Disposition mindestens zweier Menschen abhängig ist. Mhm. Was empfindet der eine, was empfindet der andere? Der eine ist so heute aufgestellt, der andere ist morgen vielleicht etwas anders. Da hat man so viele Variablen in einem interaktionellen Geschehen, das kann man nicht eindeutig die Grenze setzen, da kann man nicht die Grenze so von vornherein definieren.
Also kann man denn definieren, die Arten der Aggression? Gibt es da vielleicht eine Definition? Was für eine Art von Aggression lebe ich hier aus?
Es gibt verschiedene Arten von Aggression, beispielsweise die physische Aggression, wo man dann tatsächlich in körperliche Handlungen eintritt, wie Schlagen, Treten, Stoßen, vielleicht sogar der Einsatz von Waffen. Mhm. Es gibt die verbale Aggression. Die Aggression äußert sich durch Worte wie Beschimpfungen, Beleidigungen oder auch abfällige Bemerkungen. Es gibt auch die sogenannte indirekte Aggression, wo versucht wird, einer Person Schaden zuzufügen durch beispielsweise Verleumdung, durch Gerüchte streuen oder durch eine Ausgrenzung. Mhm. Wir finden aber auch, und das finde ich sehr interessant, die sogenannte verdeckte Form der Aggression, nämlich die passive Aggression, bei der negative Gefühle oder auch Ablehnung nicht direkt ausgedrückt werden, sondern beispielsweise durch unkooperatives Verhalten gezeigt wird. Beispielsweise auch im therapeutischen Setting, dass Verhaltensweisen, die man bespricht, Verhaltensänderungen, die man mit dem Patienten bespricht, einfach ignoriert werden, vielleicht auch bewusst falsch ausgeführt werden oder einfach behauptet wird, ja, das haben wir ja doch niemals so besprochen, das war irgendwie Thema, aber das müssen Sie mir nochmal viel deutlicher erklären, was Sie damit eigentlich gemeint haben. Mhm. Es gibt auch die instrumentelle Aggression, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, beispielsweise Diebstahl oder Erpressung. Mhm. Das sind so verschiedene Formen der Aggression, die ganz unterschiedlich daherkommen und vielleicht auch nicht als Aggression zunächst direkt wahrgenommen werden.
Ja klar, wenn das so gesellschaftlich noch so ein bisschen eingebettet ist, was weiß ich, bisschen schlecht reden über jemand, vielleicht dann irgendwie passiv-aggressiv, dass ich zu spät komme, was vergessen, falsch verstehen, nicht richtig mitmachen, ne? Das sind ja Sachen, die kann man dem anderen nicht so offen als Aggression sofort nachweisen oder erkennen. Das ist ganz, ganz spannend. Wie würden Sie das dann im therapeutischen Setting oder wie ist denn die Aggression, wenn wir das jetzt alles so ein bisschen beziehen auf das therapeutische Setting, was ist denn so das, womit wir als Therapeuten uns sozusagen beschäftigen müssen dann vor allem?
Ich denke, im therapeutischen Setting findet man eine Vielgestaltigkeit von Aggressionen vor. Gerade eben die angesprochene passive Aggression, wenn ein Patient die Verhaltensmodifikationen, die man vorschlägt, eben nicht unbedingt so befolgt, wie man sich das wünscht. Oder einfache Hausaufgaben, die man stellt mit Arbeitsblättern, vergisst, permanent zu spät zu den Sitzungen kommt. Mhm. Das ist so ein Anzeichen, dass da viel an Abwehr vorhanden ist.
Mhm. Und vielleicht auch sogar bedrohliche Situationen, oder? Es gibt es ja auch mal im therapeutischen Kontext oder im psychiatrischen Umfeld auch, ne? Das haben wir ja auch nicht so selten.
Es kommt natürlich darauf an, wo man sich bewegt. Im 1-zu-1-Setting aus eigener Erfahrung kann ich sagen, hatte ich es noch nicht in dieser direkten Form. Das Maximum der mir dargebrachten Aggression war einmal, als ich noch ein Pflegepraktikum gemacht hatte und da hat man mir einmal vors Schienbein getreten. Und bislang hatte ich noch keine direkten körperlichen aggressiven Patienten mir gegenüber. Mhm. Allerdings hatte ich schon öfters die Situation, dass Patienten in einer derartig schwierigen, für sie schwierigen Situation waren, wo sie an ihre Grenzen gekommen sind, die Aggression auszuhalten, die sie gegen eine andere Person verspürt hatten, und dann allzu bereit waren, diese Aggression auch gegen sich selbst zu richten. Mhm. Sprich, suizidale Handlungen, zumindest konnte man sie nicht ausschließen. Mhm. Und das ist natürlich dann eine gewisse Grenzerfahrung, wo man im therapeutischen Setting sehr gefordert ist, wie man damit umgeht.
Mhm. Ja, ist vielleicht auch überhaupt die Frage dann, egal welche Art von Wut, also ich kann durchaus schon auch bedrohliche Situationen aus meinem Setting berichten, wo man wirklich auch sagt, okay, jetzt besteht der Angriff kurz bevor oder die Polizei muss mal dazugeholt werden, das gibt's ja auch. Aber da muss man ja immer überlegen, wie viel deeskaliert man, wie viel unterstützt man, wo versucht man das rauszunehmen oder wann, auch im psychotherapeutischen Kontext, arbeite ich jetzt damit? Spreche das an, dass das möglicherweise eigene Wut auf jemand anderen oder auf übertragenen Sinn auf den Therapeuten ist? Also wie arbeitet man denn am besten mit der Aggression? Jetzt mal abgesehen von den Angriffen, den körperlichen, da muss man erst mal sehen, dass man das irgendwie wieder entspannt, die Situation, ist klar, aber und deeskaliert. Aber dann im nächsten Schritt, wie würde man denn damit umgehen? Weil Aggression ist ja nicht nur schlecht. Also man muss ja den Menschen die nicht wegtherapieren, der soll ja damit irgendwie einen Umgang lernen. Was würden Sie sagen, wie geht man daran?
Ich denke, man muss zunächst den Rahmen definieren, in dem man sich befindet. Ist man mit dem Patienten allein? Hat man ein Vier-Augen-Gespräch? Hat man eine Gruppensituation? Oder befindet man sich gar auf der Akutstation der Klinik? Mhm. Ich denke, im Vier-Augen-Gespräch, wenn denn das therapeutische Setting, das therapeutische Bündnis auch gefestigt erscheint, ist aus meiner Sicht Aggression hoch willkommen. Mhm. Denn das, was der Patient in seiner Wirklichkeit, in seinem wirklichen Leben durchmacht, welche Gefühlsregungen dort vorkommen, ist zwar in der Schilderung sehr wertvoll, aber wenn sich genau diese Situation im therapeutischen Setting, im 1:1 genauso ergibt, ist das beste Material, mit dem man dann auch therapeutisch arbeiten kann. Mhm. Man muss natürlich in diesem Setting auch auf das Erregungsniveau des Patienten Rücksicht nehmen und nicht zu schnell mit einer Deutung daherkommen. Ja, ich weiß ja, woher das kommt, und schauen Sie mal hier und schauen Sie mal da. Man muss natürlich den Patienten in seiner emotionalen Qualität auch abholen, sich vielleicht erstmal beruhigen lassen, für Sicherheit sorgen, ihn ausagieren lassen, so gut es geht, das selbst natürlich auch aushalten. Mhm. Um dann mit dem Patienten die dargebrachte Wut, die dargebrachte Aggression zu besprechen und durchzugehen und Möglichkeiten zu eruieren. Wo kann das denn hergekommen sein? Warum hat sich das gerade hier in dieser Situation zwischen uns beiden, zwischen Patient und Therapeut abgespielt? Hm. Aber diese Stunden, wenn sich das ereignet, die sind wirklich Gold wert für den Therapeuten, wie aber auch für den Patienten selbst. Man muss natürlich darauf achten, mit welcher eigenen psychischen Landkarte man daherkommt, mit welchen Befindlichkeiten man selbst auch in die Therapie geht, wie man aufgestellt ist und natürlich auch, wie das therapeutische Bündnis gefestigt ist. Mhm. Also in der ersten Sitzung wird man, wenn so etwas auftritt, versuchen zu beruhigen und jetzt nicht gleich therapeutisch zu deuten und mit dem Patienten durchzugehen. Aber wenn es ein Patient ist, den man vielleicht sogar langjährig bereits begleitet hat, dann kann man sich's auch mal wagen, aufgrund des gefestigten Bündnisses, denn sonst wäre er ja nicht so lange in Therapie geblieben, das ein oder andere auch mal kritisch vielleicht anzusprechen, vielleicht die ein oder andere Deutung, der dargebrachten Aggression zu versuchen, aber immer als Angebot an den Patienten. Ich sage niemals, ich deute Ihnen jetzt diese Situation und habe das Hoheitsrecht auf Richtigkeit. Mhm. Ich sage immer, es muss nicht stimmen, was ich Ihnen jetzt vorschlage, aber könnte es eine Möglichkeit sein, dass man das auch mal so und so sieht, dass Sie vielleicht mal drüber nachdenken, ob das, was sich jetzt hier zwischen uns ereignet hat, an kleinem aggressiven Ausbruch die Wurzeln hier oder dort finden kann. Hm. Also so ein Angebot, das man dann bei einem gegebenen guten therapeutischen Bündnis durchaus mal wagen kann. Mhm. Natürlich in einem anderen Setting, wie Sie es eben angesprochen haben, beispielsweise in einer Gruppentherapie, wenn es da zu solchen Ausbrüchen, zu aggressivem Verhalten kommt, muss man immer natürlich auch die anderen Gruppenmitglieder im Auge behalten, inwieweit das von der Gruppe getragen werden kann, inwieweit man auch in diesem Setting die Aggression sich therapeutisch zunutze machen kann. Mhm. Und auf einer Akutstation, da kann es natürlich auch durchaus mal mit physischer Gewalt daherkommen, dass Patienten eskalieren. Und in dieser Situation würde ich auch sagen, Safety first, da muss man den Patienten selbst, von dem die Aggression ausgeht, sichern, dass er sich nichts antut, dass er sich auch nicht verletzt und natürlich auch die Mitpatienten sowie auch die Mitarbeiter.
Mm, genau. Gibt es denn vielleicht mal nochmal Patientengruppen, wo Sie sagen würden, da kommt es eher vor, dass wir da ein Thema mit der Aggression im psychotherapeutischen Kontext haben, wenn Sie da Störungsbilder im Vordergrund sehen? Oder ist es so, dass die nur im anderen Kleid daherkommen und bei anderen Themen durchaus, also gibt es da Schwerpunkte, wo Sie sagen, das ist ja typisch, da habe ich es oft damit zu tun?
Also es gibt durchaus Krankheitsbilder, sowohl aus dem affektiven Bereich wie natürlich auch aus dem Formenkreis der Schizophrenien. Es gibt auch Persönlichkeitsstörungen, die mit einem höheren Aggressionspotenzial daherkommen. Beispielsweise die Borderline-Persönlichkeitsstörung, wo Aggression zum einen nach außen gerichtet wird, zum anderen aber durchaus auch auf den Patienten selbst. Mhm. Es gibt auch natürlich bei Demenzen durch den gegebenen Kontrollverlust aggressives Verhalten. Im affektiven Bereich ist es sicherlich so, dass Patienten, die mit einer maniform ausgelenkten bipolar-affektiven Störung unterwegs sind, sich durchaus sehr aggressiv verhalten können.
Genau, vielleicht nochmal kurz. Wir haben ja auch immer viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die vom Fach sind und uns zuhören. Und wir haben auch immer wieder interessierte Laien. Das heißt also nochmal kurz die affektiven Störungen, dass Sie es vielleicht nur kurz nochmal benennen, was das bedeutet, damit man da jetzt sich abgeholt fühlt als nicht Fachmensch.
Gerne, unter affektiven Störungen subsumiert man die zum Beispiel unipolar depressive Erkrankung, die verschiedene Schweregrade aufweisen kann, die entweder einmalig auftritt oder dann auch mehrfach, dann sagt man die rezidivierende depressive Störung. Die bipolar-affektive Störung definiert sich dadurch, dass sie neben den depressiven Episoden auch maniforme Episoden kennzeichnet. Bei der bipolaren affektiven Störung hat man dann auch noch die Unterklassifizierung, dass es mit oder ohne psychotische Störungen daherkommt. Mhm. Es gibt im affektiven Bereich dann aber auch die Angsterkrankungen, die Agoraphobie. Das ist eine sehr vielgestaltige Symptomatik.
Okay, das ist, glaube ich, also haben wir zum Teil auch Podcasts schon gemacht, auch mit Ihrem Kollegen zum Thema bipolare Störung aus Langen mit dem Herrn Scherk. Also von daher kann jeder den Podcast nochmal hören, wenn er da nochmal tiefer einsteigen mag. Genau. Okay, das heißt also, es gibt Störungsbilder, wo das eher mal auftaucht, dass jemand so offen aggressiv ist, aber auch gegen sich selbst Aggressionen richtet und gegen den Therapeuten sozusagen. Jetzt nochmal vielleicht kurz zu, wie man überhaupt, das hatten wir am Anfang ja gesagt, es kommt so ein bisschen drauf an, wie man mit dem Thema überhaupt in der Erziehung, in der Erfahrung sozusagen, was Aggression für einen jetzt ganz individuell bedeutet, wie man damit umgehen darf als Patient zum Beispiel und auch als Therapeut, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Was würde man denn jetzt zum Thema Biografie, Bindungserfahrung zum aggressiven Verhalten sagen können und vor allem auch so mit diesen typischen Themen wie Scham, Kränkung, Ohnmacht, also was bei uns allen ja was auslöst? Und was hat das zu tun mit, wie man sozusagen einsozialisiert wurde in seinem Leben?
Das ist jetzt eine sehr, sehr umfangreiche Thematik, die ich versuche nach und nach zu beantworten. Bei der Bindungserfahrung ist es ja so, dass wichtige Bezugspersonen für das Kind am Anfang am besten, am optimalen für eine sichere Bindung sorgen. Das heißt, sie sind präsent, sie sind in der Art und Weise, wie sie in die Interaktion mit dem Kind gehen, eindeutig. Es werden klare Grenzen gesetzt. Es ist aber auch eine verlässliche Beziehung. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Es gibt verschiedene Bindungsstile. Neben dem eben genannten Bindungsstil der sogenannten sicheren Bindung gibt es natürlich auch die unsichere Bindung. Es gibt eine ängstlich ambivalente Bindung und es gibt eine sogenannte desorganisierte Bindung. Ganz kennzeichnet natürlich dann, dass zum Beispiel bei der ängstlich ambivalenten Bindung, die ist korreliert mit erhöhter Wut und Feindseligkeit, weil eben das Vertrauen durch die nicht gegebene Verlässlichkeit sich nicht adäquat ausprägen konnte.
Okay.
Bei der vermeidenden Bindung kommt es dann im Nachgang zu Abwertung von Beziehungen. Quasi man hat ja überhaupt keine Beziehungen nötig, weil man sie ja nie als sicher gegeben empfunden hat. Mhm. Und bei der desorganisierten Bindung, die gilt als Hauptrisikofaktor für die Entwicklung schwerwiegender Verhaltensauffälligkeiten. Es gibt eigentlich keine Strategie zu einer adäquaten Stressbewältigung. Mhm. Wenn man mit dieser Disposition da natürlich konfrontiert ist in neuen Bezügen, in neuen Bindungen, man versucht sich ja mit seiner Ich-Struktur, sage ich mal, im Verlauf des Lebens zu erweitern. Man versucht, Elemente hineinzunehmen. Man versucht, sich in neuen Verhaltensweisen sich quasi auch zu erweitern, sich etwas zu entgrenzen. Wenn man dann mit den verschiedenen Bindungsstilen, die wir eben besprochen hatten, auf Kränkungen stößt, wenn man quasi in seiner Ausdehnung vermeintlich oder tatsächlich beschnitten wird, dann muss man natürlich sehen, wie reagiert man da drauf. Mhm. Wenn man auf einen sicheren Bindungsstil sich beziehen kann, dann hat man in seiner Binnenstruktur so viel Sicherheit, dass man auch eine Kränkung mal gut wegstecken kann. Mhm. Wenn es allerdings auf einen Bindungsstil stößt, der durch hohe Unzuverlässigkeit sich in der initialen Bindung gezeigt hat, dann trifft einen die Kränkung viel, viel tiefer und man reagiert auch anders. Man hat nicht ein Repertoire an Regulativen für die Emotion, die vielleicht hochkommt. Mhm. Man reagiert viel, viel schneller mit Wut, vielleicht auch mit Feindseligkeit oder man interpretiert auch Situationen als feindselig, die initial gar nicht unbedingt von demjenigen, mit dem man zu tun hatte, als feindselig gedacht waren. Mhm. Ja, das sind ungefähr so die Zusammenhänge. Jetzt hatten Sie noch den Begriff Scham genannt. Mhm. Scham ist ja im Gegensatz zur Schuld, die eher damit verbunden ist, etwas falsch gemacht zu haben, tatsächlich oder vermeintlich, ist Scham ja eher so definiert, dass ich mich als insgesamt falsch fühle.
Ja.
Und wenn dann mein Selbstwert durch eine Kränkung zusätzlich nochmal in Mitleidenschaft gezogen ist, möchte man sich ja auch letztendlich wieder als selbstbestimmt erleben. Mhm. Und das kann man mitunter sehr gut über eine Aggression, über ein aggressives Verhalten. Da spüre ich mich. Und es hat natürlich auch wieder eine Komponente der Selbstwirksamkeit. Es bringt mich, wie wir es eingangs gesagt haben, doch wieder ein Stück weit nach vorne. Ich spüre mich nicht nur selbst, sondern kann auch wieder nach vorne gehen.
Ja, und ich habe auch wieder die Kontrolle über den Moment, in dem ich mich so ausgeliefert und irgendwie beschämt oder schlecht gefühlt habe. Genau, also das Thema Bindung und Bindungsstile ist natürlich, klar, das ist ein riesengroßes Thema, aber das finde ich super erklärt, vielen Dank, so dass man da gut nachvollziehen kann, dass wenn ich keine gute Basis habe, sozusagen ich entsprechend schneller auf Dinge reagiere und schwierigere Emotionsregulationsmechanismen habe. Und das drückt sich dann in der Aggression aus, ne? So möglicherweise.
Möglicherweise, ja.
Genau. Wie würde man denn jetzt am sinnvollsten vielleicht therapeutisch dann damit umgehen? Weil wir haben ja jetzt verschiedene Störungsbilder, möglicherweise auch vielleicht verschieden ausgeprägt im Sinne der Schwere der Störung, also vom Bindungsstil möglicherweise herrührend. Also würden wir wahrscheinlich eher nicht die sicher gebundenen Patienten, denen es gut geht, behandeln, sondern vielleicht eher die ängstlich vermeidenden oder sogar gar desorganisiert gebundenen Patienten. Das heißt, ich habe Leute, die Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu kontrollieren oder auch innerlich und äußerlich zu regulieren. Wie würde man denn jetzt gerade mit dem Aggressionsproblem therapeutisch gut umgehen können? Was gibt's da für Ansätze?
Ich denke, es sind letztendlich alle Patientengruppen oder alle, wenn wir noch einmal auf die verschiedenen Bindungsstile zurückkommen, sind es Patienten, die weisen ja nicht exemplarisch nur die eine oder andere Bindungsqualität auf, sondern es sind ja auch fließende Übergänge. Ja. Und es gibt durchaus auch Patienten, die initial einen sicheren Bindungsstil ausprägen konnten, aber durch die situative Gegebenheit dann auch beispielsweise eine Depression entwickelt haben oder auch eine andere psychiatrische Erkrankung. Also ich möchte immer davon ausgehen, dass ich den Patienten dort abhole, wo er tatsächlich steht und wo der Leidensdruck am größten ist. Bezogen natürlich auf die Aggression sind Patienten ja von den Konsequenzen, die durch ihre Verhaltensweisen eingetreten sind, hochgradig beeinträchtigt. Wenn sie beispielsweise jemanden haben, der durch sein Verhalten im Verkehr mit Konsequenzen befasst ist, ja, dann denke ich, ist es lohnenswert, auf verhaltenstherapeutischer Ebene einfach dem Patienten so weit zu helfen, dass er dieses Verhalten entsprechend korrigieren kann. Wenn ein Patient daran interessiert ist, dass er eher die Ursprünge seines aggressiven Verhaltens verstehen möchte, dann biete ich ihm an, dass man das im therapeutischen Kontext entsprechend beleuchtet, vertieft und natürlich, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, nach einer längeren Arzt-Patient-Beziehung und Bindung dann entsprechend in die Therapie einzubringen. Es gibt ja, und das finde ich sehr interessant, die sogenannte übertragungsfokussierte Psychotherapie nach Kernberg, die sich gerade die Emotion in der Übertragung und Gegenübertragung zunutze macht, um das, was der Patient im Alltag in seinen Beziehungssetzungen bereits erfahren hat, auch in die Beziehung mit dem Therapeuten einbringt und dann dort bearbeitet.
Da eben mir das natürlich vertraut ist, was Übertragung und Gegenübertragung ist, würde ich trotzdem für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz erklären, was das bedeutet in der Therapie, Gegenübertragung und Übertragung, wie sich das anfühlen würde zum Beispiel.
Wie wir ja erfahren haben, hat jeder Patient, jeder Mensch hat seine Erfahrung, seine Vorerfahrungen in verschiedenen Beziehungssetzungen, die er initial mit den Eltern, mit vielleicht Lehrern, mit Freunden an Erfahrung gesammelt hat. Und jetzt kann es vorkommen und kommt regelhaft vor, dass auch in der Therapie Erfahrungen, die man bereits gemacht hat mit Bezugspersonen, in der Therapie mit dem Therapeuten sich genauso ereignen. Das heißt, es werden Empfindungen oder Situationen, die man bereits einmal im Leben gemacht hat, auf den Therapeuten übertragen. Ja, der Therapeut gilt quasi dann als beispielsweise der böse Vater oder der strenge Lehrer oder auch als natürlich in der Vorbesetzung gutmeinende Person.
Kann ja auch sein, genau.
Das kann auch sein. Der Therapeut ist natürlich, und das ist auch Sinn der Übung, nicht frei von Emotionen und kann dann auf die ihm gegenüber dargebrachte Emotion seinerseits ja auch wieder reagieren. Das nennt man dann Gegenübertragung. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt, um beim Thema zu bleiben, einen hochaggressiven Patienten vor mir sitzen habe, dann kann ich so empfinden, dass es mir vielleicht Angst macht, aufgrund einer gewissen Vorerfahrung, die ich bereits gemacht habe. Es kann aber auch sein, dass ich Ohnmachtsgefühle habe und reagiere dann in einer gewissen Gegenaggression, dass ich wieder als Therapeut die Kontrolle einnehmen kann und mit dem Patienten arbeite. Das sind diese beiden Begrifflichkeiten, Übertragung und Gegenübertragung. Und die von mir eben angedachte oder angerissene Therapieoption der übertragungsfokussierten Psychotherapie macht sich die Emotionalität und die Qualität der Emotionen zunutze und versucht, die in dem therapeutischen Setting aufgetretenen Emotionen in Übertragung und Gegenübertragung zu beleuchten, durchzuarbeiten, was natürlich voraussetzt, dass ich mich auch mit den Emotionen, die bei mir liegen, mit meiner emotionalen Landkarte, mit meinen Befindlichkeiten auch zumindest einigermaßen gut auskenne und zur Reflexion bereit bin, dass ich auch gut für mich in der Situation sorgen kann.
Also ein bisschen Selbsterfahrung in der Ausbildung schadet an dieser Stelle nicht.
Selbstverständlich.
Genau. Sehr gut, dass man weiß, wann sind es die eigenen Aggressionen und wann sind es die des Patienten. Sehr schön. Wie würden Sie denn jetzt, das ist ja jetzt sehr interessant, weil jetzt braucht es ja relativ viele Emotionen in dieser Gegenübertragung, Übertragungssituation. Wie arbeiten Sie denn mit Patienten, die selbst bei sich gar keine Aggressionen wahrnehmen? Aber, also wir würden das vielleicht als Therapeuten durchaus bemerken, dass da einiges im Busch ist, aber der Patient sagt, also ich bin also ganz, ganz liebes Wesen und also Aggression ist mir völlig fremd. Wie würde man da eigentlich in die therapeutische Setting eintreten?
Wir hatten ja vorhin schon von den sogenannten verdeckten Aggressionen gesprochen, die durchaus auch Eingang finden in das therapeutische Setting. Und auch hier gilt, je besser ich den Patienten kenne, je tragfähiger die therapeutische Bindung gestaltet werden konnte, desto mehr kann man sich natürlich dann im Setting auch trauen, diesmal offen anzusprechen. Dass man sagt, es gibt durchaus Anzeichen für Aggression hier und da. Schauen Sie mal dahin. Vielleicht ist die Aggression dann tatsächlich eher verdeckt, dass der Patient sich äußert mit Sticheleien, mit Abwertung vielleicht sogar des Therapeuten, dass er vielleicht auch in einer Gruppe dann außerhalb des therapeutischen Settings über den Therapeuten lästert, dass er die angesprochenen Hausaufgaben nicht adäquat erledigt hat. Und wenn man ein gutes therapeutisches Bündnis mit den Patienten hat, kann man das durchaus auch mal konfrontativ in eine der Therapiesitzungen einbringen.
Es gibt ja auch Therapieformen, in denen durchaus mal Rollenspiele oder Stuhlarbeit, also dass man den Patienten auf verschiedene Stühle und er nimmt eine Rolle ein, selber in seinem Setting einsetzt. Was halten Sie davon, auch im Sinne der aggressiven Thematik?
Es ist eine sehr probate Möglichkeit, damit umzugehen. Ich lasse Patienten regelhaft sogenannte Diagramme auch zeichnen. Ja, dass sie sich selbst auf einem Blatt Papier beispielsweise versuchen zu positionieren, Bezugspersonen, die jetzt momentan bei dem Patienten eine Rolle spielen, gruppieren sich um den Patienten. Wichtige Beziehungssetzungen, auch wie Arbeit, wie Hobbys werden auf diesem Blatt Papier dargestellt. Also durch Visualisieren oder auch durch Rollenspiele, denke ich, kann man einen besseren Zugang auch bei dem Patienten erreichen, um für solche emotionale Qualitäten den Boden zu bereiten.
Gibt es denn noch andere therapeutische Methoden, die ich jetzt nicht gefragt habe, die man vielleicht gut anwenden könnte für diese Themen?
Wir hatten bereits über Rollenspiele gesprochen. Innerhalb des sozialen Kompetenztrainings wird das sehr häufig und sehr gerne angewandt, um dem Patienten eine Hilfestellung zu bieten in Bezügen, die er dann wieder in der normalen Welt, in seinen Bezügen draußen wiederfindet, dass man das im Klinikalltag mit Patienten entsprechend einübt.
Also soziales Kompetenztraining nur für alle, die zuhören. Da wird so ein bisschen geübt, wie man sich im Interaktiven mit anderen Menschen
ganz
benimmt,
genau,
in verschiedenen Situationen, ne?
Der Gruppe. Es werden verschiedene Situationen durchgespielt, die durchaus auch konfliktbehaftet sein sollten. Und dann werden die Patienten aufgefordert, wie kann ich denn meine Rolle jetzt ausgestalten? Vielleicht als Täter, als derjenige, der von dem eine Aggression ausgegangen ist oder ausgeht, aber auch vielleicht als Opfer, der ich dann betroffen bin von dieser Aktion. Natürlich mit einem entsprechenden Rollenwechsel dann auch nach einer gewissen Zeit, dass man einfach das Feeling bekommt, wie fühlt es sich denn in dieser einen Position an, wie aber auch in der anderen.
Okay. Genau, und dann war noch eine Methode.
Ja, das Biofeedback ist eine sehr interessante und hilfreiche Methode, um einfach auch mal durch die gemessenen Körperaktionen wie Blutdruck, wie Hautwiderstand oder ähnliche Dinge wie Puls zu kennzeichnen, was passiert denn eigentlich bei dem aggressiven Verhalten? Wie gehe ich dann mit der Herzfrequenz hoch? Wie erhöht sich oder erniedrigt sich mein Hautwiderstand? Was passiert denn auch in Situationen, wo dann wieder eine Entspannung eintritt? Und durch diese Rückkopplung, wenn man das einfach mal visualisiert vor sich hat, kann man dann auch, denke ich, im Alltag, wenn eine ähnliche Situation wieder eintritt, sagen, ah, das war ja im therapeutischen Setting so und so. Ich konnte es vielleicht auch mit der einen oder anderen Methode dann so regulieren. Und das war dann die Folge davon.
Ja, nur kurz zum Verständnis. Also ich habe was vor mir. Ich sehe auf dem Monitor oder so, wie meine Herzfrequenz hochgeht, weil ich bin ein bisschen verkabelt und dann sehe ich das und dann sehe ich, jetzt bin ich wütend, Herzfrequenz geht hoch und Hautwiderstand erhöht sich oder so, ne? Und dann würde ich auch mich beruhigen, sehen, dass das hilft.
Richtig.
Da kriege ich aber eine Methode an die Hand, wie ich mich zum Beispiel beruhigen soll im therapeutischen Kontext.
Richtig. Okay. Das Biofeedback funktioniert das so, dass man mit entsprechenden Parametern arbeitet, die gemessen werden von Körperreaktion und dass dann erstmal eine Ruhesituation eintritt, wo der Patient relativ entspannt ist. Dann wird eine Situation vorgespielt, vielleicht durch eine Videometrie, wo eine gefährliche Situation oder eine bedrohliche Situation, eine vielleicht auch aggressiv getönte Situation gespielt wird. Und dann wird gemessen, wie reagiert der Patient denn da drauf. Dann werden Entspannungstechniken gelernt und dann kann man unter der Präsentation der gleichen Situation messen, wie gut konnte ich denn diese Entspannungsmethodik einsetzen. Und man sieht es dann auch an den Körperreaktionen.
Aber dann habe ich das sozusagen gelernt als Patient und sage, okay, jetzt bin ich hier draußen und ärgere mich gerade wie wild, aber jetzt kann ich feststellen, ich habe ja gelernt, wie das geht. Da konnte ich ja sehen, meine Herzfrequenz geht runter und so. Das wende ich jetzt auch im Alltag an.
Richtig.
Das ist die Idee.
Man hat ein Maß für die Beeinflussbarkeit.
Ja.
Ich bin der ganzen Situation nicht hilflos ausgeliefert. Ich kann selbst etwas tun. Ich kann auch wieder die Kontrolle zurückgewinnen. Und ich kann es.
Ja, sehr gut. Sehr spannend. Das machen Sie alles in Ihrer Klinik?
Das findet Anwendung.
Jetzt hätte ich noch eine Frage, weil wir ja gesagt haben, dass durchaus Unterschiede, sagen wir, im aggressiven auch Temperament beim Patienten da sind, nicht nur wegen Bindungserfahrung und Biografie, sondern auch, es gibt ja auch Charaktertypen. Also dass man einfach sagt, der hat nur ein bisschen temperamentvollere Persönlichkeit und der andere weniger. Aber wie ist es denn mit dem Alter? Weil wir hatten gerade gestern einen interessanten Vortrag, dass der Narzissmus mit dem Alter abnimmt. Also ist ja schön. Ist es auch so mit der Aggression?
Ich denke, nicht unbedingt die Aggression nimmt ab, sondern die Ausdrucksform wandelt sich.
Ah, okay.
Wenn wir davon ausgehen, das fangen wir vorne an bei einem kleinen Kind, das ja begrenztes sprachliches Potenzial aufweist. Das Kleinkind kann sich ja lediglich durch Schreien oder ähnliche Ausdrucksformen bemerkbar machen, die durchaus auch bei einem Kleinkind nicht immer niedlich, sondern auch aggressiv getönt daherkommen können, zumindest in der Wahrnehmung derjenigen, die mit dem Kind zu tun haben. Mit dem Spracherwerb im Verlauf der Jahre wird sich die Ausdrucksform der Aggression auch vielleicht vom Bildungsstand her dahin abwandeln, dass es vielleicht eher zu einer verbalen Aggression kommt, dass sie eine verbale Ausdrucksform annimmt.
Okay. Und dann, wenn man im höheren Alter ist, also kann das nicht auch sein, dass man, also, oder wie erleben Sie das? Sind ältere Patienten, jetzt mal abgesehen von der Demenz, wo dann wieder ganz andere Sachen problematisch werden, aber ist es da irgendwie einfacher, mit der Aggression umzugehen? Würden Sie denken, dass es bei älteren Patienten einfacher ist, oder würden Sie sagen, nee, das ist nur auch da, also ich meine jetzt wirklich Senioren sozusagen. Ist das anders?
Ich denke, es ist nicht wesentlich anders. Mhm. Wenn jemand im Verlauf seines Lebens aufgrund von vielleicht mit der Aggression gemachten leidvollen Erfahrungen sich in einem therapeutischen Setting wiederfand und an dieser Problematik gearbeitet hat, da kann man sicherlich dann einiges an Früchten ernten, dass man ein Regulativ vielleicht einziehen konnte, eine emotionale Regulierung stattgefunden hat, dass man mit der Aggression vertrauter wird, dass man der Aggression dann einen anderen Ausdruck gibt und dass man natürlich auch die eingangs besprochene schädliche Aggression von der positiven Aggression viel besser unterscheiden kann. Dass man also versucht, erstmal bei sich zu bleiben, zu reflektieren, welche Anteile liegen denn bei mir, welche Anteile liegen eventuell im jeweiligen Gegenüber.
Gibt es einen Unterschied zwischen, ist ein bisschen platt, wahrscheinlich ist das heute nicht mehr so, aber männliche oder weibliche Aggression, ist das irgendwie ein Thema? Haben wir da Unterschiede oder würden Sie sagen, boah, das eine wie das andere
ähnlich? Das ist nicht das eine genau wie das andere, aber man hat eine gewisse Häufigkeit oder Verortung, wie ich sagen möchte, dass männliche Aggression doch eher mit körperlicher Gewalt in Verbindung gebracht werden kann und weibliche Aggression eher verdeckt mit Gerüchtestreuen verbunden ist. Natürlich ist es nicht eins zu eins so, dass da eine Gesetzmäßigkeit daraus abgeleitet werden kann, aber eine gewisse Häufung ist zu beobachten.
Total interessant und spannend. Erstmal vielen Dank. Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber reden und noch ganz viele Sachen fragen, weil das Thema Aggression ja wirklich ein großes, großes Feld ist. Aber wir wollen ja hier mit unserem Podcast immer so ein bisschen Interesse wecken am Thema und dann die Leute dazu bringen, sich wieder damit zu beschäftigen, wieder oder erstmals. Und ein bisschen zu lesen und vielleicht sich da weiterzubilden. Also wäre jetzt meine nächste Frage. Gibt es denn vielleicht einen guten Buchtipp für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
Buchtipp.
Ich bin bei Buchtipps immer daran orientiert, dass es nicht ein reines Lesebuch ist, sondern dass es auch ein Arbeitsbuch ist. Und ich kann empfehlen, das Buch Emotionsregulation, das, wenn ich es hier sagen darf, im Belz Verlag erschienen ist, das eben einen sehr guten Überblick über Emotionen gibt, wertneutral, dass es keine sogenannten guten oder schlechten Emotionen sind, sondern es sind Emotionen. Wie kann ich mit diesen Emotionen umgehen? Wie kann ich diese Emotionen regulieren? Und in diesem Buch, und das finde ich immer sehr hilfreich auch für unsere Patienten, sind zu jedem Kapitel Arbeitsblätter enthalten. Das heißt, ich kann mich dann damit beschäftigen, wo liegt denn vielleicht mein Problemfeld, was möchte ich denn für mich alleine oder natürlich auch im therapeutischen Setting durcharbeiten, mit Hilfe meines Therapeuten dann quasi bearbeiten.
Super. Dankeschön. Und gibt es denn vielleicht auch noch eine Studie oder ein Review oder irgendwas, wo man sich, wenn man wissenschaftlich sich da nochmal weiterbilden will, was nachlesen kann?
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Ich habe eine Studie gefunden vom Institut für seelische Gesundheit in Mannheim, das sich derzeit beschäftigt mit dem längerfristigen Verhalten, mit den Konsequenzen, die sich aus der Aggression oder aus aggressivem Verhalten ergeben. Welche Folgeerscheinungen denn im Nachhinein, vielleicht auch erst nach Jahren, bei den jeweiligen Patienten und natürlich auch bei einer Kontrollgruppe zu erforschen sind. Mhm. Welche Konsequenzen, wenn ich nicht versuche, mit Aggression umzugehen, wenn ich nicht versuche, sie zu kanalisieren, trage ich davon?
Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir immer am Schluss noch mal unsere persönliche Frage. Was gibt es denn vielleicht noch über den Herrn Dr. Blass zu sagen, was wir jetzt nicht im beruflichen Kontext sofort erkennen können?
Persönliche Frage.
Ja, nebenberuflich bin ich als Organist tätig und habe in Frankfurt wie auch in Darmstadt eine Orgelstelle, die ich sehr gerne bekleide, wobei ich auch aus dieser Stelle, aus dem gemeinsamen Musizieren, für die Emotion etwas ziehe. Eine gewisse, wenn es gut läuft natürlich, eine gewisse Beruhigung, aber auch mitunter in der Konfrontation mit Gegebenheiten, wie sie man in der Kirche nun mal vorfindet, auch gewisse Auseinandersetzungen, die dann wieder zum Thema passen.
Aha, okay. Super, vielen, vielen Dank. Sehr spannend. Orgelspielen ist richtig schwierig, soweit ich weiß, aber toll.
Es ist tatsächlich eine Herausforderung von der Koordination, wenn man quasi mit vier verschiedenen Extremitäten möglichst unabhängig voneinander musiziert.
Na, das stelle ich mir auch schwierig vor, aber toll, bin ich voller Bewunderung. Vielen Dank für diesen tollen Podcast. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal zu einem anderen Thema wieder. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war Psyche Today, der Podcast der Blumenburg Privatkliniken. An unseren Standorten in Selent, Hamburg und Frankfurt stehen wir Ihnen mit modernsten Therapien und individueller Betreuung zur Seite. Erfahren Sie mehr unter www.blumenburg.com.